Massiv. Kreativ. Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz.
Herzlich willkommen zu den Kultur- und Kreativkomplizen, präsentiert von Massiv Kreativ. Ich bin heute zu Gast im neuen Kreativquartier Schwerin-Görries und hier verabredet mit der Journalistin Manuela Heberer. Manuela, wir sprechen über Lokaljournalismus, über Wendekinder und Rückkehrer, über neue Freiräume zum Gestalten hier in Westmecklenburg und nicht zuletzt auch über das Podcasten. Manuela, erzähl mal ein bisschen was über dich. Wie war dein Werdegang als Journalistin?
Nicht ganz so geradlinig, würde ich sagen, und über mehrere Ecken. Also ich habe ja nach dem Abitur Biologie studiert, wusste aber irgendwie während der Diplomarbeit schon, so reine Wissenschaft ist nichts für mich. Ich war dafür immer viel zu interessiert in alle möglichen Richtungen und hatte während meiner Abi-Zeit und auch während des Studiums immer mal so ein bisschen journalistische Luft schon geschnuppert und so im Bereich Öffentlichkeitsarbeit gejobbt. Und habe dann irgendwie gedacht, ach, das könnte es vielleicht sein. War mir aber nicht so ganz sicher, wie und was. Und ja, habe dann erstmal ein bisschen versucht, so frei zu schreiben für Magazine und auch Tageszeitungen. Einfach mal so Beiträge angeboten, überhaupt mal mich erstmal ausprobiert. Kann ich das überhaupt? Geht das überhaupt? Wie muss man das machen? Und habe dann aber gemerkt, das finde ich total spannend. Und habe dann an der Uni Jena mein Volontariat gemacht, weil ich habe mich dann auch so ein bisschen informiert, was muss man machen, um Journalist zu werden, was ist ein guter Weg, und habe dann vorher mehrere Monate als Freie so ein bisschen bei der Thüringer Allgemeinen gearbeitet. Erst habe ich ein Praktikum da gemacht, das hat mir schon sehr gut gefallen, und dann kam aber relativ schnell auch so der Gedanke, Mensch, wenn du das weitermachen willst, dann musst du irgendwie ein Volontariat machen, die Redakteursausbildung. Und das habe ich dann in Jena gemacht, an der Hochschulpressestelle. Das passte ganz gut, weil wir uns natürlich ganz viel mit Wissenschaftsthemen da beschäftigt haben. Und durch mein Studium ich natürlich auch wusste, wie sowas so einigermaßen funktioniert, wie Wissenschaftler ticken vielleicht auch.
Wissenschaftskommunikation ist ja ein ganz wichtiges Thema heute, sozusagen aus dem elitären Elfenbeinturm herauszubringen in die Öffentlichkeit.
Genau, das habe ich da auch gemacht. Also tatsächlich Themen, mit denen ich mich sonst nie in meinem Leben beschäftigt hätte, aber da musste ich es halt tun, irgendwie Texte zu machen, die auch jeder versteht, weil natürlich die Presseinfos, die dann da rausgingen, sollten dann an die Tageszeitungen, und die Leser, die normalen Bürger, sollten natürlich verstehen, was in ihrer Hochschule dort vor Ort passiert, und das war sehr spannend, also ganz tolle Themen. Und dann habe ich danach noch so ein bisschen im Bereich Wissenschaftsjournalismus auch gejobbt. Wir sind zwischenzeitlich dann wieder nach Schwerin zurückgezogen, weil Familiengründung anstand und ich bin Mecklenburgerin, und irgendwie war klar, die Kinder müssen auch irgendwie in Mecklenburg aufwachsen. Und naja, ich habe mich dann hier selbstständig gemacht als freie Journalistin, habe auch noch eine Weile im Bereich Wissenschaftsjournalismus gearbeitet. Das ist aber hier in Mecklenburg-Vorpommern, gibt es leider nicht mehr so viele Möglichkeiten. Die Tageszeitungen haben längst keine Wissenschaftsredaktion mehr. Ich habe da noch für die dpa ein bisschen was gemacht, aber so immer mehr Lokales und Regionales eigentlich thematisch rückte dann in den Vordergrund.
Schwerin hat keine Hochschule mehr, als einzige Landeshauptstadt. Ja. Keine Hochschulen, ein paar Fachhochschulen und so Designschulen im Kreativitätsbereich.
Ja. Wobei ich persönlich das gar nicht so schlimm finde, weil wir haben eine sehr gute Universität in Rostock, auch eine gute, sehr gute in Greifswald, eine tolle Hochschule in Neubrandenburg, Wismar als Designstandort und auch Ingenieurwesen. Ich glaube, so für unser kleines Land sind wir doch relativ gut aufgestellt. Aber natürlich, man merkt das in Schwerin, dass das einfach fehlt. Und ich habe da noch eine Weile so ein bisschen versucht, so diese Themen hier auch unterzubringen, was halt so ein bisschen mal los ist. Aber es ist eingeschlafen, und ich habe mich dann mehr anderen Themen gewidmet. So wie das dann, wie ich sagte, ne? Ich habe mich irgendwie immer mal so für verschiedene Sachen interessiert. Kultur, Kreativwirtschaft rückte dann auch immer mehr so in den Fokus, weil ich so begeistert eigentlich auch war, wie viele tolle, kreative Menschen wir hier so haben. Das war ja damals auch der Grund, warum ich das Online-Magazin allesamv.de damals gegründet habe. Weil ich einfach fand, dass solche Themen zu kurz kommen und wir einfach irgendwie ein Medium brauchen, dass sowas präsenter wird.
Genau. Allesamv hatte sozusagen den Fokus auf ganz Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt ist der Fokus auf die Seenplatte, auf die Mecklenburgische Seenplatte gerückt. Das Vielseen-Magazin hast du gegründet. Wie kam es auf diese Fokussierung?
Ja, also Alles MV war damals ein Projekt, so ein ganz, also ein Herzensprojekt. Ich wollte einfach ein Medium haben, wo ich über Beiträge schreiben kann, die ich sonst nicht lese oder vielleicht auch sonst nicht unterbekomme als freie Journalistin. Also einfach Themen, die ich mir selber suche und die ich vielleicht nicht abgenommen kriege, sage ich jetzt mal so ein bisschen platt. Und das war natürlich noch sehr auf, ne, sagt ja der Name, Alles MV. Also ich wollte abbilden, was gibt es hier alles in ganz MV und Politik, Wirtschaft, keine Ahnung, Sport, Freizeit, da war irgendwie anfangs alles mit dabei. Der Online-Journalismus war ja damals auch noch wirklich relativ am Anfang. Da gab es noch gar nicht so viele Referenzprojekte, wo man mal hätte luschern können. Und ich habe das dann erstmal alles so unter dieses Dach gepackt.
Wann bist du gestartet
damit? 2012 habe ich das angefangen, genau. Und dann hat sich so über die Jahre, ich habe das immer neben meiner Tätigkeit als Freie gemacht und auch immer so querfinanziert, weil es einfach so ein Herzensprojekt von mir war. Aber irgendwann kam ich dann halt so an den Punkt, wo ich dachte, jetzt fehlt hier irgendwie der Fokus. Also irgendwie, welche Richtung soll das haben? Wo muss das hingehen? Und ja, habe dann ja eine ganze Weile auch hin und her überlegt. Dann hatte ich zwischendurch unser drittes Kind bekommen. Da hat man ja dann auch nachher noch eine Menge neben dem Job zu tun. Und dann war dann irgendwann auch die Frage, so wie geht das jetzt weiter? Ne? So, das noch so als Herzensprojekt, die sind ja schön, aber ja, wenn halt wie dann keine Zeit mehr alles, für was, ne, anderes bleibt, das ist schwierig. Ja, und dann flatterte mir irgendwie durch Zufall Anfang des letzten Jahres eine Ausschreibung oder so eine Ideenaufruf ins Haus, dass der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Projekte sucht, die sich damit beschäftigen, wie man das Thema Leben und Arbeiten im ländlichen Raum einfach irgendwie öffentlich machen kann, also wie man das zeigen kann. Da habe ich sofort gedacht, als ich das gelesen habe, das ist doch eigentlich meine Magazinidee, das will ich doch eigentlich machen. Und habe dann, obwohl ich mich vorher eigentlich immer so ein bisschen gesträubt habe, so Fördermittel und sowas zu beantragen, dann doch überlegt und mich mit anderen ausgetauscht und nachgefragt und ja, habe dann einfach tatsächlich ein Projekt dafür geschrieben und fokussiere mich jetzt tatsächlich auf den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit dem Vier-Seen-Magazin. Ziel ist es, die Vielfalt zu zeigen, um halt auch potenzielle Zuzügler von der Region zu überzeugen. Und
genau,
also Hauptthemen sind Menschen, Kultur und Lebensart. Ne? Also da ist dann auch der Fokus ganz klar. Da ist dann nicht mehr viel mit Politik und Sport und so, sondern da geht es um die Geschichten und damit ist das auch eingegrenzter.
Und die Zielgruppen sind dann doch recht divers, wenn du eben sagst, es geht nicht nur darum, die Einheimischen anzusprechen, sondern eben auch überregionale Leute zu erreichen, um die neugierig zu machen auf die Region. Genau. Touristen, aber vielleicht auch Zuzügler.
Genau, Touristen, klar, die wollen immer auch gucken, was es so für schöne Ecken gibt, wo man mal hingehen kann. Zuzügler auf jeden Fall, einfach auch zu sehen, hier geht was. Das ist halt einfach der größte Landkreis Deutschlands und der hat nicht mal so ein richtiges Oberzentrum. Neubrandenburg liegt relativ am Rand und das ist sehr, sehr, sehr groß. Ne? Der Minen im Norden, Dagun, dann unten Seenplatte, das kennen doch viele, aber dazwischen ist ganz viel weißer Raum, aber da sind halt ganz viele tolle Leute trotzdem, die da versuchen, was zu machen. Und einfach zu zeigen, was gibt es da. Und dass es halt wirklich auch noch Raum gibt, sich selbst dort zu entfalten. Ne? Wer Ideen hat, sind auch ganz schöne Beispiele jetzt, die wir im Magazin auch hatten. Leute, die aus Bayern oder sonst wo gekommen sind und dort praktisch ihre Träume und Ideen umsetzen können und wirtschaften können. Und da sind einfach ganz tolle Leute, die da was machen. Das macht immer wieder Spaß, die kennenzulernen. Ich bin auch immer wieder überrascht, wenn ich da so alles treffe. Aber es soll natürlich auch irgendwie so für die Einheimischen, also das ist so mein persönlicher Gedanke dabei, auch so ein Hinweisschild, in Anführungsstrichen, sein, guckt mal, was wir hier alles haben. Wir müssen nicht immer so dieses Mecker oder Jammer, in diesen Mecker- und Jammer-Modus, weil das, finde ich, begegnet mir sehr oft. So, oh, wir hier oben, wir haben ja nichts und wir haben keine Wirtschaft und keine Industrie und wir haben dies nicht und das nicht. Aber eigentlich haben wir richtig viel schon und auch noch viel Potenzial, wo wir alle irgendwie aktiv werden können. Das will ich damit auch irgendwie vermitteln.
Geht so damit die Perspektive mal ein bisschen anders zu fokussieren und dass das Glas halb voll vielleicht ist und nicht halb leer. Ja. Erzähl doch ruhig mal eine Geschichte, die dir besonders am Herzen lag, wo du jetzt was berichtet hast, was dich selber vielleicht auch überrascht hat. Also so eine richtig schöne, positive.
Ach, da habe ich jetzt gerade ganz aktuell, war ich letzte Woche in Seewalde, das ist ein ganz kleiner Ort in der Kleinseenplatte, das ist mir gerade irgendwie total präsent noch, weil ich da immer noch total begeistert von bin. Da bin ich da irgendwie so über Kopfsteinpflaster und sonst wie gefahren und dachte, oh mein Gott, wo komme ich denn jetzt hier hin, was gibt's hier alles? Ich war da eigentlich verabredet mit einem Paar, was so Holzdesign macht. Und ja, dachte, so eine kleine Galerie auf dem Land, schön. Und komme da hin und habe da irgendwie so ein richtiges Gutsdorf mit Waldorf, Kindergarten, Schule, Naturkostladen. Mitten im Nirgendwo, richtig schöner Bioladen mit Kaffee, wo ich dachte, das kriegst du hier in mancher Stadt nicht. Und ich war so begeistert, was da für Leben in diesem Ort so abseits ist. Und das hat mich so fasziniert, sowas zu entdecken und dann die Leute dort zu treffen, also richtig erfolgreich aus dem Bereich Design, die wirklich schon richtig was hinter sich haben und sich bewusst dort auf dem Land, für mich so jetzt mal so im Nirgendwo niedergelassen haben und runterkommen, sich setteln und hier die Sachen machen, ja, wofür sie brennen, wo sie Lust drauf haben, wo sie ihr Kind aufwachsen lassen wollen, das finde ich toll. Und also das hat mir sehr gut gefallen, das ist so das Aktuellste. Aber so finde ich halt fast jede Woche irgendwie solche tollen Menschen, ne, die ich treffe und die so schöne Sachen machen.
Und dann ist es ja auch für dich toll, den Leuten ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu verschaffen.
Ja.
Also wahrscheinlich sind die ja selber schon online unterwegs, Naturkostladen vielleicht auch. Aber ja, wenn du dann nochmal von außen sozusagen berichtest, ist das natürlich für die einfach auch sehr wertvoll.
Ja, genau. Und ich höre auch immer wieder, dass sie das auch brauchen und auch wertschätzen. Erstmal ist es so, dass man selber oft gar nicht die Geschichte sieht, die man eigentlich zu erzählen hat. Das ist mir gerade jetzt am Montag so gegangen. Da war ich bei einer Kreativschaffenden, die malt halt sehr intensiv, macht auch Mediendesign und habe mit ihrem Mann, ist ein Bootsbauer, zusammen teilt sich ein Büro. Und als ich sie angerufen habe, ob ich mal bei ihr vorbeikommen kann, oh Gott, wieso zu mir? Ich habe doch gar nichts zu erzählen. Und naja, und ich dachte immer, Mensch, ihr habt doch alle irgendwie tolle Geschichten zu erzählen. Das finde ich halt einfach schön. Die aber oft, weil sie so kleinteilig selber sind, manchmal gar nicht die Kapazitäten haben, irgendwie groß in die Öffentlichkeit zu gehen. Klar, die machen ihren Facebook- und Instagram-Account und haben meistens auch irgendwie einen Online-Shop. Aber einfach auch so ein bisschen, ne, was so Öffentlichkeitsarbeit ist, dass man rausgeht und von sich erzählt, dafür bleibt dann oft gar keine Zeit. Und die freuen sich dann natürlich umso mehr, wenn dann mal jemand vorbeikommt und es in einem entsprechenden Rahmen dann auch veröffentlicht wird. Und ich merke das an der Resonanz, auch an den Lesern und dem Zuspruch, den man bekommt, dass das wirklich auch Themen sind, die ja gewollt sind, die Leute auch lesen möchten.
Die Medien im überregionalen Bereich stehen ja ganz schön unter Druck und im Lokaljournalismus blitzen immer wieder so kleine Projekte auf, wie auch von dir, was sicherlich auch eben an dem Engagement und der Leidenschaft der Journalisten liegt, die dahinter stecken. Ja, ist der Lokaljournalismus, gerade der sehr handgemachte und leidenschaftliche, der Ausweg aus der medialen Krise? Wie siehst du das?
Das ist echt eine schwierige Frage. Ich glaube einfach, dass es diese Leidenschaft braucht und dieser Spaß und die Freude am Entdecken und weniger dieses extrem wirtschaftliche Verlagsdenken, was leider heute die lokalen Medien zunehmend kaputt macht, sage ich jetzt mal. Ne? Also die lokalen Redaktionen waren früher auch wesentlich besser besetzt und wenn ich heute dann sehe, wie schmal die sind und was für große Bereiche die abdecken sollen, da bleibt ja gar nicht mehr Zeit, irgendwie solche Themen zu machen. Und dann haben die in so einer Tageszeitung sowieso auch nur relativ wenig Platz, wenn man so den Vergleich hat. Und ja, es steht und fällt mit den Leuten, die es machen. Und das ist dann halt auch der Unterschied. Ne? Da steht dann kein großer Verlag dahinter, der das irgendwie pusht und groß irgendwelche Marketingmöglichkeiten hat, sondern wir müssen uns halt dann irgendwie selber versuchen zu promoten und neben unserer Arbeit die Beiträge zu machen, halt unser Produkt, also unser journalistisches Produkt halt irgendwie auch noch an den Mann und an die Frau bringen, was halt auch nicht so einfach ist, gerade im Online-Bereich.
Wie ist denn dein Geschäftsmodell konkret? Du hast vorhin von Querschnittsfinanzierung gesprochen und Online-Magazin ist ja auch ein Teil der Kultur- und Kreativwirtschaft, gehört zum Pressemarkt. Mhm. Also um da jetzt mal so in diese Details einzusteigen, ja. Wie versuchst du das irgendwie für dich rund zu machen?
Also es ist ein schwieriges Thema. Also wir haben mit Alles MV ja dann 8 Jahre jetzt schon Erfahrung gehabt. Und natürlich kann man gucken, ob man das irgendwie mit Bannerwerbung und sonst irgendwelchen klassischen Werbemöglichkeiten vollklatscht oder bezahlte Beiträge sozusagen reinnimmt. Aber das ist immer nicht mein Anspruch von Journalismus. Und da müsste ich meine Arbeitszeit und Kraft daran reinstecken, Akquise zu machen. Und das wollte ich eigentlich nie, dass das so ein blinkendes Medien, also so Werbeding wird.
Wird ja auch von den Lesern, glaube ich, nicht so gut gutiert.
Genau, also auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass sie ungerne dann oder selten auch für Beiträge dann bezahlen. Die Konsequenz wäre dann zu sagen, ich mache die Beiträge kostenpflichtig oder abonniert ist. Da ist dann auch eher vornehme Zurückhaltung angesagt. Und also das muss ich dann auch so ein bisschen mal zurückspiegeln. Ja, ne, also was, ich meine, man sieht es ja selber an, also ich selbst bin auch dann eher zurückhaltend und sage, oh Gott, ja, bezahle ich jetzt? Ich finde das dann manchmal nicht so prickelnd. Bei den Tagesmedien, bei den Großen ist es ja mittlerweile gang und gäbe, dass man für Online-Beiträge Geld bezahlt. Also entweder du bist Abonnent und zahlst.
Auch hier im regionalen Schweriner Volkszeitung, Prignitzer,
genau, alle, genau.
Haben alle Zeitung, eine Paywall. Ist
überall haben die eine Paywall, genau. Das kann man natürlich auch machen, aber das fände ich so schade, weil eigentlich sollen die Beiträge ja, ich möchte ja auch zeigen, was das Ganze hier zu bieten hat und nicht nur für denjenigen, der halt das Portemonnaie auspackt, sondern auch für die, die vielleicht nicht damit rechnen, dass sie da was Interessantes finden. Ne, insofern beißt sich das so ein bisschen und ich bin auch oft so hin und her gerissen. Und wir haben jetzt für das Vielsehen-Magazin das Vielsehen-Schaufenster installiert, wo wir einfach von Anfang an gesagt haben, wir wollen diese Plattform nutzen für Unternehmen und Menschen, Dienstleister, die halt in dieses Portfolio passen, was wir thematisch anbieten und die sich in diesem Rahmen mit uns zeigen möchten. Und genau, da können die sich sozusagen eintragen, haben dann eine eigene Seite. Und das ist bis jetzt noch auch kostenfrei, aber wir werden das jetzt demnächst für einen gewissen Jahresbetrag bezahlen lassen müssen, weil sich das Projekt zwar dieses Jahr noch gefördert ist von der Europäischen Union, worüber ich sehr dankbar bin.
Da geht es im Grunde um Regionalentwicklung und genau. Entwicklung von Strukturen.
Genau, genau. Mhm. Und wir hoffen natürlich, dass wir vielleicht auch das zweite Förderjahr, diese Möglichkeit hat man immer, auch noch durchbekommen. Sicher ist es natürlich nicht. Da müssen wir jetzt nochmal wieder ein bisschen Anträge schreiben, was auch immer sehr viel Zeit bindet. Aber langfristig, also es soll ja kein Projekt sein, was dann nach der Förderzeit eingestampft wird, sondern wir sehen es einfach so als Anschubfinanzierung und gucken, wie wir das dann langfristig auf die Reihe bekommen damit. Und im Paket, also Online-Magazin, das große Baby und der große Traum, daraus mal ein richtig schönes überregionales Printmagazin zu machen, also was wir überregional vermarkten. Das ist so eigentlich das große Ziel, soll dieses Gesamtpaket natürlich sich dann darüber hinaus auch tragen. Und dann werden wir nicht umhin kommen, das Ganze natürlich auch über Medienpartnerschaften, auch über mal so Advertorials, die passen, oder auch mal so ein paar Anzeigen finanzieren.
Genau. Und in anderen Regionen sieht man eigentlich, dass es ganz gut läuft. Mir fällt jetzt der Titel nicht ein, aber im Wendland gibt es ein Magazin, das, glaube ich, über ein Hotelier und ein Restaurant herausgegeben wird. Also die Leute mögen ja sowas. Oh, auch Landlust, das ist ja ein Riesenknüller schon seit Jahren geworden. Auch wenn das, glaube ich, so ein bisschen idealisiert und idyllisiert ist, eher wie sich die Großstädter halt das Landleben vorstellen. Ja. Also ich glaube, das stimmt in der Realität nicht immer so ganz überein.
Ja, es ist schon was für so richtig, wenn man Urlaub hat und so ein bisschen so in ganz alten, nostalgisch so schwelgen will, dann ist die Landlust gut. Mir schwebt eher so eine moderne Version davon vor, also die halt auch Menschen aus allen Bereichen anspricht. Das ist, ja, genau.
Und du hast von wir gesprochen, also was ist das für ein Team? Wer unterstützt dich da noch?
Na, natürlich, ich bin immer die Ideen- und Impulsgeberin, aus meinem Mist wächst das. Aber ich arbeite natürlich gerne mit Menschen zusammen, wo ich weiß, das klappt gut. Und meine Kollegin Antje Sigelko hat mich von Anfang an zum Beispiel auch im Bereich Grafik unterstützt. Also Anfang an auch alles MV. Das heißt, wir arbeiten auch schon fast 10 Jahre jetzt zusammen und haben schon ein paar Projekte gemacht. Und die ist jetzt im Vielsehen-Projekt praktisch auch fest mit verbandelt, hat auch die ganze Grafik gemacht und ist für das Webdesign und alles, was so auf der Seite passiert, zuständig. Und ja, und dann hat man natürlich ein großes Netzwerk mit anderen Freelancern, mit denen man halt auch andere Medienprojekte gemacht hat. Und da gibt es auch schon so den einen oder anderen, den man halt auch gerne fester ins Team binden möchte, um halt auch andere Projekte zusammen zu machen. Und ja, so hoffe ich, dass wir uns dann so ein bisschen fester demnächst auch in unserem Medien-Startup alles MV tummeln können und Medien machen können. So wie wir es eigentlich machen wollen.
Du bist viel unterwegs natürlich für deine Reportagen und Beiträge, hast du schon erzählt. Und deine Startrampe ist sozusagen hier in Schwerin-Görries. Was ist das für ein Ort? Wie sieht es hier aus? Und vielleicht kannst du auch ein bisschen was über die Geschichte erzählen.
Mhm. Ja, ich habe hier in Görlitz mein Büro schon seit ich mich selbstständig gemacht habe vor knapp 10 Jahren, weil ich immer gerne wollte, dass ich so dieses Berufliche und Private trenne. Das funktioniert natürlich leider häufig nicht. Ich sitze gerade in letzter Zeit allzu oft abends dann noch bis um 10 zu Hause am Rechner und mache da was. Aber es war mir schon wichtig, hier einen Ort zu haben, wo ich dann morgens auch ins Büro fahren kann, wo ich meine Base habe. Und genau, das ist hier in Görlitz. Das ist so ein altes Bürogebäude aus den 30er Jahren. Ich habe mal beim Denkmalamt nachgefragt. Hier in Schwerin, Görlitz war ja mal ein Flugplatz in den 30er Jahren. Kann man sich dann überlegen, welche Zeit das ist. Da wurde dieses Haus auch gebaut. Und tatsächlich ist es so, dass ich über familiär, also ich kenne das Gebäude schon seit ich Teenager bin, weil mein Vater hier drin schon seine Selbstständigkeit zum großen Teil bestritten hat. Und so war das immer präsent für mich. Und irgendwie habe ich auch schon damals immer gedacht, Mensch, wenn du mal irgendwann selbstständig, dann, na, wie man so als Teenager ist, dann bist du auch hier. Und dann war das für mich klar, wenn ich mich selbstständig mache, dann bin ich auch hier, habe meinen Raum hier. Habe dann hier, irgendwie fing das denn an, dass ich gedacht habe, oh, so alter Teppichboden, ist ja alles nicht so schön und muffelt. Was ist denn da drunter? Das sieht irgendwie so strukturmäßig aus. Und habe dann mal so ein bisschen hochgenommen und habe dann so altes Fischgrätparkett gefunden, noch so mit Kohleresten, Brandspuren, wo die Kachelöfen früher standen. Und das fand ich irgendwie total spannend. Und dann habe ich so gedacht, Mensch, das ist eigentlich irgendwie so ein cooler Raum. Hier ist auch noch so viel Platz. Wäre irgendwie schön, wenn das so ein Ort wäre, wo auch andere sein können. Also ich habe schon relativ früh, Netzwerken ist halt irgendwie so ein Thema, das habe ich schon in Thüringen damals, lag mir total am Herzen. Und das habe ich dann auch mit hergeholt, als ich wieder nach Schwerin zurückgekommen bin. Und habe dann auch eine Zeit lang mit den Leuten, die später dann im Warnow Valley, das Warnow Valley Projekt Raum gegründet haben, über so eine Coworking-Idee rumgesponnen, relativ lange. Wir hatten dann auch das Clouds, das in Lübeck so als Vorbild.
Warnow Valley ist auch ein kreatives, genau, Coworking-Space, genau, in Rostock.
Mhm. Ja, also da haben wir immer viel, habe ich mich viel auch schon lange irgendwie für interessiert und umgesponnen und ja, irgendwie schwebte immer die Idee im Raum, hier mal was draus zu machen. Also diesen Ort irgendwie zu entwickeln, als so ein Ort für Leute, Selbstständige, Kreativschaffende, Kulturschaffende, die einfach auf engerem Raum zusammenarbeiten wollen, natürlich jeder für sich, aber wo es halt einfach fällt, sich zu finden, um Projekte vielleicht mal zu machen, wo man sich zusammenfindet und sagt, hier, Mensch, hier oben sitzt das Tonstudio, machen wir heute, wir brauchen mal jetzt da was. Oder da ist der Fotograf, der hat da in den Hallen irgendwie gerade schöne Shootingräume, die er nutzen kann. Oder man trifft sich mal zum gemeinsamen Mittagessen oder so. Also so der Austausch, den man so als Freelancer sonst manchmal, also der fehlt dann oft, ne, weil man so viel alleine unterwegs ist für sich. Und dann habe ich gedacht, das wäre ein schöner Raum dafür.
Diese kurzen Wege sind ja super für Synergien, genau, weil man dann nicht immer erstmal großartig rumtelefonieren muss, wen könnte man für das Projekt noch mitgewinnen, wenn die in einem Haus sind, dann ist das natürlich, befruchtet sich das alles.
Genau, vor allem spinnt man ja dann zusammen, wenn man weiß, wie man so um sich hat, ja auch wieder neue Ideen, dass man sagt, oh Mensch, hätte ich ja gar nicht gedacht, dann könnte man doch vielleicht mal das und das machen, ne? Dass daraus auch schon wieder was entsteht. Also das ist einfach, ich finde es ist eine schöne Vorstellung.
Jetzt gibt es zum Glück ein Projekt, das deine Idee vielleicht so ein bisschen nach vorne treiben kann. Freiraum MV. Corinna Hesse, auch mit dir zusammen Vorstand bei Kreative MV, also dem Landesverband Kultur- und Kreativwirtschaft Mecklenburg-Vorpommern, hat ein Projekt jetzt ins Leben gerufen, was so über das Regionalbudget finanziert wird und was an 3 Pilotorten im Grunde eine kreative Raumentwicklung vorantreiben will. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was drüber erzählen oder was sozusagen, was deine Hoffnung, was du mit diesem Projekt verbindest an Hoffnungen.
Also das ist ein total tolles Projekt und ich freue mich total, dass wir als Standort hier in Görlitz auch daran teilnehmen dürfen. Das war jetzt nicht selbstverständlich, weil wir auch die Stadt Schwerin mit im Boot haben mussten, die sich auch dann für dieses Projekt sozusagen dann einsetzen. Und es ist einfach total schön, dass es darum geht, die Orte jetzt vielleicht weiterzuentwickeln, also so Prototypen oder Beispielpakete zu machen, wie kann man es machen, wie kann man solche Immobilien beleben und Kultur- und Kreativwirtschaft vielleicht anzusiedeln. Und ich erhoffe mir einfach davon, neue Impulse, wie kann man es hier machen, weil jetzt bin ich sozusagen diejenige, die die Idee hat, aber man braucht ja irgendwie auch einen Fahrplan dafür, ne? Und also natürlich, klar, so ein Projekt funktioniert irgendwie nur, wenn man vor Ort auch jemanden hat, der sagt, ich will das machen, ich möchte da was auf die Beine kriegen, aber so ein Projekt funktioniert halt einfach nicht alleine und ich hoffe mir einfach, dass wir hier durch diese Geschichte jetzt viele Interessierte vielleicht auch zusammenkriegen, die sagen, Mensch, darauf habe ich schon ewig gewartet, ne, so ein bisschen übertrieben, aber die sagen, genau so was suche ich, ich kann mich hier total wiederfinden oder ich kann mir das vorstellen, hier was zu machen und ich habe auch Bock auf Gemeinschaft, nicht übertrieben, klar, jeder soll das für sich machen, aber ich möchte diesen Austausch auch haben und dafür bietet sich das hier gut an, vor allen Dingen für diejenigen, die jetzt nicht auf Laufkundschaft unbedingt angewiesen sind, auch für so Dinge, die halt laut und dreckig sind, sage ich immer. Ne? Also so,
ihr seid so ein bisschen umgeben von Kränen ja. Und Leute haben geschweißt. Gegenüber sind so Schweißerflaschen,
ja, wenn wir hier aus dem Fenster gucken. Gearbeitet.
Genau.
Ich habe vor Jahren meine Kollegin hier gehabt, eine Fotografin, die war richtig begeistert, dass hier noch so richtig Handwerk passiert. Also hier vor meinem Fenster ist eine große, riesengroße Metallbauhalle mit Kränen davor, die auch an manchen Tagen richtig schön in Betrieb sind, wo man dann manchmal denkt, wenn man einen Text schreibt, oh, jetzt rumpst du schon wieder. Aber es ist tatsächlich hier so mitten im Industriegebiet. Und ja, also das heißt, wir hier zu dem Haus gehören auch noch ein paar kleine Hallen. Wir haben ja auch ein paar Autoschrauber, die was eingemietet haben. Also
es darf auch laut sein. Fab Lab oder so ein Makerspace,
ja, also auch noch mit aufmachen. Alles, was halt im Wohngebiet sich schlecht macht oder in der Innenstadt sich schlecht macht, wäre halt hier wahrscheinlich super angesiedelt. Ne? Also ein Tonstudio sitzt über mir, da habe ich schon manche Tage auch gedacht, was ist das da für ein Krach? Aber die können das halt hier machen. Wir haben auch schon Musiker gehabt aus dem Theater, die einfach Probemöglichkeiten für tagsüber brauchen. Das können die in ihren Wohnungen dann nicht machen. Und die mieten sich dann hier ein. Und für solche Sachen. Also ich habe auch schon einen Anruf gehabt von einem Kaffeeröster, möchte gerne eine kleine Kaffeerösterei machen. Sowas wäre denkbar.
Wenn ihr das gleich mit einem Kaffee, wo man dann vielleicht auch echt kann, verbindet.
Ja, genau.
Ne? Das
sind also ja dann auch so Leute viele an. Sachen, die dann wachsen können. Ne? Wir haben ja auch ganz viel Grünfläche hinten dran, was auch ganz charmant ist. Wir haben auch noch so zu DDR-Zeiten wurde ja auf diesen in großen Industriebetrieben ja auch dann so Brunnen und so ein bisschen Naherholung eingerichtet und dann haben wir die Reste tatsächlich auch noch. Der runde Brunnen umwachsen von Bäumen steht auch noch da, ist noch nicht abgerissen und ich sage mir, hoffentlich passiert das nicht, lass die mal stehen, vielleicht kann man da irgendwie noch was draus machen. Und ich hatte auch schon Leute, die gesagt haben, oh, ihr habt so viel schönes Grün, hier kann man noch so einen kleinen Garten einrichten, wo man sich dann auch mal zu so Arbeitsbesprechungen raussetzen kann und so ein bisschen, ne? Also so Lebensqualität während der Arbeit kann man sich ja hier dann auch schaffen. Also ich glaube, hier ist ganz viel Potenzial und da braucht es jetzt einfach so eine Gruppe an Leuten, die Lust haben und anfangen und dann, denke ich mal, entwickeln sich auch die Ideen, dann was zu machen. Aber das schafft man einfach nicht alleine und das erhoffe ich mir, dass dann hier so ein Impuls ausgeht und mehr Leute darauf aufmerksam werden, dass man sagen kann, so, wir sind jetzt ein Trupp, wir versuchen das jetzt mal so zu wuppen hier.
Ja. Inwiefern könnte die Stadt oder könnten andere Partner dich oder euch unterstützen? Also wen würdest du dir mit ins Boot hinein wünschen?
Also ich würde gerne natürlich irgendwie, dass die Kreativszene in Schwerin, also alle, die es so betrifft, da an einem Strang ziehen. Also ich kenne natürlich auch schon viele, muss ich sagen. Und viele von denen kennen auch mich und auch meine Idee von diesem Standort und haben immer schon gesagt, Mensch, wenn du hier mal was machst oder hier mal ein Treffen stattfindest, dann sag mal Bescheid, weil dann hast du halt irgendwie Künstler, die brauchen Atelierraum. Da müssen sie auch mal ein bisschen große Bilder hinstellen können oder auch mal so Lagerraum, wo sie ihre Arbeit mal abstellen können. Dafür ist halt einfach auch Raum in der Innenstadt zu teuer, um sowas zu machen.
Und heute gibt es eben so ein Meetup, so
ja,
ein
Kreativ-Lab,
wo ja das Kulturdienststandard 5, glaube ich, sich auch vorstellt. Also auch eine bekannte Adresse in Schwerin. Ja. Es kommt jemand von der IHK zu Schwerin und stellt ja auch ein Projekt zur Stadtentwicklung vor. Weißt du, dieses Haus ist ja zweistöckig.
Und ja, und Dachgeschoss ist auch noch da.
Ah, das könnte man auch noch
nutzen. Gewölbekeller haben wir auch noch.
Oh.
Also es ist viel da.
Okay, und es gehen so die Räume rechts und links ab wie in so einer Schule. Weißt du, was das ursprünglich, wie das genutzt
ist? Das muss hier tatsächlich irgendwie so ein Bürogebäude gewesen sein, ein Bürokomplex, das hier die, keine Ahnung, Ingenieure, Verwaltung der ganzen umliegenden Sachen hier gesessen hat. Mhm. So richtig konnte mir leider auch das Denkmalamt da nicht sagen. Die hatten nur dann so ein bisschen grobe Aussagen zum Bauzeitpunkt. Aber sonst, ja. Ja, das ist, aber ich sag mal, man muss mal gucken, ne, was man so machen kann. Also ich glaube, da ist tatsächlich auch noch Raum und Möglichkeiten, das auch mitzugestalten, wie es halt schön wäre. Gerade so im oberen Geschoss, im obersten Geschoss hat man auch einen super Blick so über die ganze Gegend. Das ist natürlich auch schön. Und ja, also ich glaube, wenn man da zusammen anfängt, Ideen zu spinnen, dann ist da einiges möglich.
Genau, es ist so der zündende Geist des Co-Kreativen. Mhm. Und ich glaube, wenn die Leute erstmal herkommen und sehen, wie die Substanz ist, und dann entstehen ja wieder neue Ideen, um auch für sich irgendwie ein Geschäftsmodell im weitesten Sinne zu entwickeln oder zu sagen, das würde gut passen.
Mhm. Ja, und es ist halt auch schön, heute kommen ja auch Vertreter der Stadt und der IHK, dass halt auch die Akteure dort von diesen Orten wissen und das auch vielleicht weitergeben können. Ne? Da kommen dann vielleicht auch Interessenten mal und fragen, Mensch, wir hätten, würden, dann kann man auch mal sagen, guck doch mal dahin. Und wenn keiner von dem anderen weiß, geht das natürlich nicht. Und ja, dafür ist der Abend heute natürlich auch schön, dass man sich so mal vernetzen kann und schauen kann, wie geht's.
Mhm. Mhm. Wäre der digitale Innovationsraum auch möglicherweise für dich ein Präsentationsort, einfach mal zu sagen, hier, uns gibt es eben gerade für Leute, die jetzt, wie du sagst, ein bisschen mehr Platz und Lärm auch brauchen und eben mit den Händen was Handwerkliches machen.
Also ich finde das total charmant, dass wir in der Stadt halt diese Orte haben, die man nutzen kann. Da könnte ich mir den digitalen Innovationsraum erstmal vorstellen, wenn ich irgendwie in der Stadt zu tun habe und schnell mal noch eine Stunde einen Arbeitsplatz brauche, wäre das natürlich ideal, auch mal hinzugehen. Die Möglichkeit gibt es ja dort schon. Aber auch, um halt bestimmte Projekte mal zu präsentieren. Das ist ein schöner, zentraler Ort, an dem man vielleicht mal schöne Veranstaltungen machen kann. Und ich glaube, der Geist ist auch so von den Akteuren jeweils vor Ort, dass eigentlich auch so Netzwerken und gegenseitige Befruchtung und Ideen gefragt sind. Ich glaube, da sind jetzt ganz viele solcher Leute an den jeweiligen Stellen dort, die da auch Bock drauf haben und es jetzt einfach irgendwie dann mal losgehen muss.
Mhm. Du bist, wenn ich richtig informiert bin, Jahrgang 1980. Mhm. Genau, also bist
ich habe dieses Jahr genullt.
Ich auch, aber 10 Jahre früher sozusagen, noch obendrauf. Genau. Also du hast als Kind die DDR noch erlebt und du bist aber nicht wie viele andere weggegangen, sondern hast hier studiert, hast es ja gesagt, und bist wieder nach Schwerin dann zurückgekommen. Was hat dich hier in Mecklenburg-Vorpommern so verwurzelt? Also was magst und schätzt du an diesem Landstrich?
Tja, also ich glaube, ich bin einfach ein totaler Familienmensch. Also das ist, ich habe, also Anfang 20 bin ich auch mal für ein paar Wochen, es war wirklich ein paar Wochen, in Süddeutschland gewesen, in München. Und wir haben überlegt, ob wir uns da sozusagen unsere Zukunft aufbauen. Und da war für mich die Zeit einfach überhaupt nicht reif. Und ich habe gemerkt, so ohne Familie, das geht gar nicht. Also ich bin mit 2 Geschwistern aufgewachsen. Und ich habe mich hier immer wohl gefühlt. Also das ist, für mich kam das auch eigentlich nie in Frage, so richtig für immer wegzugehen. Ich habe 4 Jahre in Thüringen gelebt dann und ich habe echt jeden Abend das Nordmagazin geguckt, um so mein Heimweh zu stillen.
Das Lokalfernsehen,
genau. Damit ich weiß, was ist zu Hause los. Also es war echt 4 Jahre lang. Ich sage immer, ich habe so eine tolle Zeit da gehabt. Wir haben so viel erlebt. Ich bin mit meinem jetzigen Mann, habe ich dort unten gewohnt. Wir haben so viel erlebt. Wir sagen das auch immer, es war so schön. Wir haben alles mitgenommen, was irgendwie ging. Aber auf der anderen Seite waren es für mich auch echt 4 Jahre irgendwie immer so latent Heimweh. Und es war klar, auch, dass ich auch wieder zurückgehe. Und das hatte, ich weiß auch nicht, ich fühle mich hier oben wohl. Mecklenburg ist irgendwie meine Heimat. Ich mag die Landschaft. Ich mag auch Schwerin. Es gibt so oft Tage, dass ich morgens wenn ich da in der Stadt zu tun habe, da am Pfaffenteich lang gehe, noch vor 8. Und ich denke einfach oft so, es ist so schön hier. Ich bin so froh, dass ich hier lebe. Es ist einfach meine Stadt und es ist einfach auch ein Ort, wo ich das Gefühl habe, der wirklich gut ist, dass unsere Kinder hier aufwachsen können, weil es ist groß genug, dass man hier alles machen kann, aber auch noch sozusagen klein genug, um nicht irgendwie den Überblick zu verlieren. Und
Ich ja, man muss immer wieder mit wachen Augen wirklich entlang gehen, weil wer von außerhalb kommt, sagt, es ist fast so schön wie in Venedig, ne, mit dem Wasser.
Ja, aber
und
es
dem,
gibt auch ganz viele, die sagen, hier ist Provinz, hier ist ja nichts los, hier werden die Bürgersteige hochgeklappt, Beamtenstadt und was man nicht alles hört. Also ich kann mich nicht beklagen, ich habe hier eigentlich alles, was ich brauche. Es gibt auch ein super schönes Kulturangebot, viele kreative Leute, wie gesagt, die auch hier was machen. Und wenn man so ein bisschen mal hinterguckt und versucht, auch so die Leute kennenzulernen, dann merkt man auch, dass hier ein ganz toller Geist auch ist in dieser Stadt. Und ja, ich habe mich hier immer wohlgefühlt und von daher war das für mich klar, dass ich hier dann auch bleibe.
Und wenn man Lücken sieht, kann man ja selber gestalten.
Eben, da bin ich dann eher der Typ, dass ich dann gucke, was kann man machen, was kann man vielleicht auch gemeinsam mit anderen irgendwie ins Leben rufen. Also ich denke auch, dass ich bin da eher nicht so der Jammertyp, eher so der Machertyp.
Dein Podcast heißt Wir sind der Osten.
Nee, mein Podcast heißt Erste Generation MV.
Ah, so war das. Genau, du hast mal ein Interview gegeben.
Genau.
Das ist eine andere Reihe, genau.
Ja.
Aber auch erste Generation MV, das klingt ja selbstbewusst und ja auch mit einer Botschaft. Also an wen richtest du dich mit dem Podcast und was ist sozusagen deine Mission mit diesem Podcast?
Ja, also es ist so ein bisschen, ich habe mich eine ganze Weile lange mit der Initiative Erste Generation, Dritte Generation Ost beschäftigt, weil ich ja sozusagen Wendekind bin und die genau diese Generation abdecke. Und mich hat dann irgendwann, wurde ich gefragt, ob ich bei der Initiative Wir sind der Osten mal ein paar Fragen beantworte, wie mich das geprägt hat, meine Zeit und also meine Kindheit und ob ich da was mitgenommen habe und wie ich dies und das erlebt habe. Und dann habe ich zusammen mit Judith Keng vom Netzwerk Seenplatte, mit der ich auch relativ viel zusammen mache und wir auch beide halt Kinder der 80er sind, sie ist 81 geboren, gesagt, Mensch, das wäre so schade, wenn das so verpufft und wenn da gar nichts weiter rauskommt, weil das ist ja so ein spannendes Thema. Der Hintergrund war einfach, dass sie Fragen anders beantwortet hat und ganz andere Sicht drauf hatte als ich. Und das fanden wir so spannend, dieses, wie sehen wir das überhaupt? Der eine fühlt sich überhaupt nicht mehr ostdeutsch. Der andere sagt, Mensch doch, der hat merkt, das hat ziemlich viel in meinem Leben verändert, diese Wende. Und das fanden wir einfach spannend. Und dann auch natürlich zu zeigen, was haben diejenigen, die halt noch ein bisschen DDR, also dort Kinder waren und aber dann sozusagen erwachsen geworden sind in diesem, in dem neuen Deutschland, sag ich jetzt mal, also in der Bundesrepublik. Hat das überhaupt eine Bedeutung gehabt? Ne? Hat uns das irgendwie beeinflusst? Und was machen wir heute? Also wir wollen da gar nicht so nostalgisch sein, dass wir immer sagen, oh, damals war das so und heute ist das so. Sondern natürlich, das ist auch wichtig, weil ich finde, dass jeder auch mal so ein bisschen so seine Sicht sagen kann, wie er das so erlebt hat. Da kommen auch ganz spannende Sachen bei raus, finde ich. Aber vor allen Dingen auch, was haben die seitdem gemacht? Was machen die heute? Wie viele leben so im Verborgenen, sag ich jetzt mal, und haben so spannende Geschichten zu erzählen. Und das ist einfach so der Hintergrund. Also ich mag einfach diese Geschichten von den ganz normalen Menschen. Das ist einfach das, was mir so am Herzen liegt, das mal zu erzählen. Und mir geht es als Journalistin oft so, dass ich Interviews führe mit spannenden Typen und immer denke, ey, das kann ich nie so wiedergeben, wie du eigentlich bist. Das ist so, du musst es eigentlich selber erzählen. Und da kam mir irgendwann letztes Jahr der Podcast so ins Gehege. Früher habe ich mich nie dafür interessiert. Da habe ich gedacht, Podcast, das macht man, wenn man joggt. Und joggen mache ich nicht. Das ist nichts für mich. Aber letztes Jahr habe ich da so mein Herz dran verloren, dass ich dachte, das ist irgendwie so ein cooles Format dafür, was ich eigentlich zeigen will. Dass die Leute selber sprechen und nicht, dass ich dann übersetze, was sie gesagt haben, sondern es kommt ja auch auf das Wie an, auf die Zwischentöne und ja.
Auf die Stimme natürlich auch.
Auf die Stimme, auf die Pausen, auf das alles, auf das Ganze, ne? Und auch auf das Menschliche, dass man einfach auch sieht, es können nur die können so sein, wie sie sind und ja, das wollte ich einfach so zeigen, wie es ist, also pur. Und deswegen habe ich diesen Podcast ins Leben gerufen, das ist ja gerade auch dadurch, dass wir dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum, Mecklenburg-Vorpommern-Gründung, ne, Wende, ist ja bekannt, ist, habe ich gedacht, das passt einfach so super. Und ja, unsere Jubiläumsfolge kommt jetzt am 3. Oktober raus. Das sind dann nur Judith und ich, sonst haben wir immer zu dritt die Gespräche geführt. Aber ich habe schon gesagt, ich glaube, ich werde danach nicht aufhören, ich werde das irgendwie weitermachen, weil es gibt noch so viele erste Generation MV-Leute auf meiner Liste und es kommen auch immer wieder neue dazu, dass ich glaube, dass das auch so eine sporadische Reihe auf jeden Fall auch bleibt. Und tatsächlich treffe ich auch jetzt immer mal so Leute Ach, du bist das, die das macht. Also, hier, und dann zeigen die mir ihr Handy. Ich habe den Podcast hier drauf. Das ist total spannend. Wann kommt denn die nächste Folge? Und das ist natürlich irgendwie auch schön und eine Motivation, auch weiterzumachen, dass das halt auch irgendwie so Geschichten sind, die die Leute hören wollen.
Ja, und es gibt ja so Dinge, wo man denkt, ja, das haben wir schon irgendwie früher so gemacht. Also Upcycling ist ja so ein Thema. Mhm. Ja, Neudeutsch, Upcycling.
Jetzt heißt es anders.
Wir haben alle immer repariert, Dinge repariert. Ich bin ja auch ein Kind der DDR im Spreewald aufgewachsen. Mhm. Also ja, was heute so als neues Ding verkauft wird und das und da auch vielleicht den Leuten, die älter sind, nochmal ein Bewusstsein dafür zu geben und auch vor allem Selbstbewusstsein zu sagen, Mann, das habt ihr schon lange gemacht, da habt ihr irgendwie den anderen was voraus und nehmt das einfach mal wahr. Das ist nicht, es war nicht alles schlecht, ne? Muss ich
ja,
das nicht
genau.
Von außen einreden lassen.
Ja, genau. Das ist halt oft so diese Vorurteile, die man hat. Und manchmal, also das würde ja bedeuten, dass wir sagen, unsere Kindheit war in allen Facetten total blöd. Es kommt viel raus, dass wir eigentlich mit denen ich gesprochen habe, wir hatten alle eine tolle Kindheit. Wir können nichts Negatives sagen. Sicherlich gibt es ganz schlimme Schicksale und bestimmt auch ganz viele Familien, wo das alles nicht so prickelnd war. Aber grundsätzlich zu sagen, es war alles blöd, dann würden wir ja sagen, unser ganzes Leben war eigentlich bis dahin Mist. Und das war es halt einfach nicht, weil das ist so eine prägende Zeit. Die Kindheit ist eigentlich so die wichtigste Zeit. Und einfach mal sozusagen, wie sind wir denn überhaupt aufgewachsen? Abseits aller Vorurteile, die man so hat. Und viele Leute, die von außen sagen, wie das damals so war, wir sind ja trotzdem ganz normal, haben wir da gelebt. Ne? Und das, natürlich war das Leben anders als in Westdeutschland. Aber wir haben trotzdem irgendwie was erlebt und es ist auch interessant zu sehen, was halt sich auch dadurch geändert hat. Da gibt es ganz viele Parallelen, finde ich auch ganz spannend. Also, dass da viele gleiche Eindrücke hatten, dass viel Gemeinschaft dann nach der Wende weggebrochen ist und solche Geschichten. Das ist auch ein schöner Austausch, ne? Also untereinander sich mal auszutauschen und zu hören, geht dir das auch so? Aber ich finde auch für die andere Generation, für unsere Elterngeneration einfach auch mal zu sagen, so haben wir das erlebt, so haben wir das wahrgenommen. Ich glaube nicht, dass viele Leute das Thema so großartig im Familienkreis thematisieren und dass viele Eltern auch gar nicht wissen, wie ihre Kinder überhaupt das wahrgenommen haben, weil das einfach auch so eine extreme Zeit auch war, dass man sich damit gar nicht befasst hat. Und dann war das irgendwann vorbei, dann ne, ist man selber erwachsen gewesen und dann war das eigentlich nie Thema. Ich finde das auch einfach so von der Seite auch mal spannend, dass die auch mal sich anhören können, wie es uns eigentlich dabei mit ergangen ist und wie wir das erlebt haben.
Ja, viele sind ja überrollt worden von den ganzen Alltagsproblemen und Entlassungen und der Kampf um die Existenz, dass da eigentlich wenig Freiraum geblieben ist, zu reflektieren. Und meine 30 Jahre, das klingt, ist ja wirklich eine lange Zeit und eigentlich dringend nötig, dass man mal wieder über Dinge, durchaus kritisch natürlich, nachdenkt, aber überhaupt mal nachdenkt und sich damit auseinandersetzt.
Ja. Und ich sehe es als nochmal ganz kurze Ergänzung, auch nochmal für die nachfolgende Generation ganz wichtig, weil ich merke, dass bei meinen eigenen Kindern, für die ist das so unvorstellbar. Bei uns ist es tatsächlich so, dass ich hier aus Schwerin komme und mein Mann aus Westfalen. Und wenn wir denen erzählen, dass wir aus zwei ganz verschiedenen Ländern stammen und er so aufgewachsen ist und bei mir das so war, das ist schon so weit weg für die. Es ist ja einfach auch so ein bisschen, ja, so Geschichte einfangen und nochmal.
Opa erzählt vom Krieg.
Ja, naja, so viel Opa fühle ich mich noch nicht. Aber damit kann man auch so ein bisschen, das also ist tatsächlich, was ich einfach damit sagen will, das ist wahrscheinlich so für alle drei Generationen so ein Thema, was Berührungspunkte hat.
Waren auch sozusagen Rückkehrergeschichten dabei? Also welche Leute hast du befragt? Es sind ja tatsächlich auch viele, die auch mal für 5 Jahre ins Ausland gegangen sind und dann auch wieder mit ganz anderen Augen und auch mit einem wahnsinnigen Elan und auch mit einer Wertschätzung wieder zurückkommen und sagen, das war ganz schön, war eine ganz schöne Zeit. Ich habe da auch Ideen gekriegt, die ich aber hier in Mecklenburg eigentlich auch ganz gut verwirklichen kann.
Also ehrlicherweise muss ich sagen, wenn ich jetzt so kurz mal reflektiere, sind alle Rückkehrer von denen, die wir bis jetzt im Interview hatten. Der erste war Gabriel Rade, war zum Studium in Darmstadt und ist aber wirklich so ein Rostocker Junge, der ist dann auch wieder zurückgekommen mit seiner Frau. Dann hatte ich mit Katrin Hill ein Interview gemacht. Die war ganz lange im Ausland und hätte bestimmt auch irgendwo ganz woanders richtig super Karriere gemacht und ganz international unterwegs gewesen, aber ist jetzt auch hier wieder bei uns in ihrem kleinen Dorf, wo sie aufgewachsen ist.
Und was macht sie da jetzt?
Da ist sie macht sie Social Media. Facebook-Päpstin ist sie.
Also tatsächlich. Die Digitalarbeiter, die überall arbeiten
ja,
können.
Ja, genau. Und das macht sie da. Und sie hat sich auch dafür eingesetzt, dass da überhaupt das entsprechende Internet dort ist. Also sie hat dann auch eher gesagt, ne, bevor ich jetzt woanders hingehe, nee, ich will hier bleiben, meine Eltern sind hier. Ich möchte, dass meine Familie hier ist, dass meine Kinder hier aufwachsen. Ich sorge jetzt dafür, dass hier Internet ist. Und dann ist die da von Tür zu Tür getingelt und hat da dafür gesorgt, dass da im Ort dann, also nicht so dieses Machergeschichten, ich möchte selber dafür wirken, nicht rumjammern und sagen, hier geht's nicht, ich gehe woanders hin, sondern dafür sorgen, dass die Strukturen vor Ort dann so sind, dass man dort gut arbeiten kann. Und ja, Dennis Burmeister ist in Berlin gewesen und ist dann wieder ganz bewusst nach Mecklenburg zurück, obwohl er früher dann immer weg wollte. Also das ist wirklich Judith Kenk selber war in Süddeutschland, ich habe das jetzt erst erfahren, ich glaube 11 Jahre haben die woanders gelebt und dann sind sie wieder zurück nach Mecklenburg. Die hatten da unten schon ein Haus gekauft und alles. Also so eine Geschichte halt einfach, dass irgendwie drängt es dann viele dann doch wieder nach Hause. Ja.
Was sind so die nächsten Pläne? Vielleicht in einem Jahr, in 5 Jahren, in 10 Jahren?
Mein Kopf ist so voll.
Kannst auch nur einen planen.
Ja, also ich habe also Pläne. Also ein Projekt, wir sitzen ja hier im Kreativquartier. Ich hoffe einfach, dass wir hier in Schwerin erstmal in diesem Ort was entwickeln können. Das ist eigentlich so eins meiner Herzensthemen gerade, die ich so nebenbei bearbeite. Natürlich, wir nennen uns die Medienmacher. Also Medien sind unser Ding als alles MV-Media. Da möchten wir natürlich jetzt ganz viel machen und so ein bisschen die Medienlandschaft in MV auch aufmischen und ganz gezielt auch viel sehen, weiterentwickeln. Das ist so erstmal das, was jetzt so unmittelbar ansteht. Und dann fällt einem irgendwie immer so zwischendurch immer was vor die Füße, wo man denkt, ja. Also ich habe jetzt gerade mit dem Förderverein einer kleinen Fahrscheune bei uns in der Gegend, machen wir ein Podcast-Projekt MV Liest. Das startet nächste Woche, wo wir so Leseabende mit Autorinnen und Publikum veranstalten und dann halt die Lesung auch als Podcast produzieren, weil ich immer schade finde, dass nur die 20, 30 Leute auf dem Land dann das hören können, die dann da waren, aber man ja vielleicht das auch noch mal in einem jüngeren Format verbreiten kann. Und da das eine Hörspielscheune ist, lag das nahe, dass wir irgendwas mit Hören machen. Also so siehst du, Podcast ist gerade irgendwie ganz doll bei mir drin, weil ich da einfach irgendwie Lust drauf habe und ich so Formate, die ich früher vor allen Dingen textlich gemacht habe, jetzt auch so ein bisschen nochmal ein bisschen erweitere. Und die wurde relativ umfangreich auch als Hörspielscheune mit Geldern aus der EU saniert und ja, habe ich durch Zufall, sind wir zusammengekommen bei einem privaten Abend, die haben da so einen Weihnachtsfilmabend veranstaltet und dann sind wir ins Gespräch gekommen, weil mich natürlich interessiert hat, was ist denn das hier für ein Ort? Bin ich mit den Vereinsleuten ins Gespräch gekommen und dann hat sich daraus ergeben, Mensch, Journalistin und ach, Podcast? Ja, wollen wir nicht mal? Und ja, dann haben wir geguckt, was wir machen können. Ich hatte eine Projektidee. Wir mussten gucken, dass wir dafür irgendwie Fördermittel bekommen und dann, ja, hat es geklappt.
Und in diesem Sinne hoffe ich, dass sich immer wieder aus neuen Begegnungen tolle Ideen ergeben. Vielen, vielen Dank, Manuela, ja, für diese Einblicke auch hier in das Kreativquartier Schwerin. Und ich hoffe, dass der heutige Tag der Anstoß wird, dass viele Kreative hierher kommen und mit dir zusammen neue Projekte entwickeln.
Dankeschön. Das hoffe ich auch.
Manuela Heberer.